Ja, wir haben uns verteilt über viele Gottesdienste immer wieder mit der Botschaft beschäftigt, dass Jesus den Heiligen Geist in unser Leben gesandt hat, dass er dadurch uns was gegeben hat, dass er ihm das wichtig war, diesen Tröster, diesen Begleiter, diesen Helfer in die Welt zu schicken, dass er sogar gesagt hat, es ist gut, dass ich gehe, denn sonst würde er nicht kommen. Und dass es wichtig ist, dass er Teil unseres Lebens ist, dass wir seine Wohnung sein dürfen, nicht nur sein vorübergehender Aufenthaltsort. Und dass er in uns lebt. Und wir haben uns auch damit beschäftigt, dass der Heilige Geist sowas ist wie ja, sicher keine, die einen Designpreis gewinnen würde. Aber wie so ein Licht oder was in unserer Welt leuchtet, der Erleuchtung schenkt. Wir haben das im Johannesevangelium gelesen, dass Jesus dort sagt in Johannes 16, dass durch den Heiligen Geist die Menschen die Augen geöffnet werden für ihn, für Jesus Christus und auch für ihre Situation. Wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie ihm unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde und für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Also, dass wir ohne den Heiligen Geist gar nicht in der Lage sind, Licht dieser Welt zu sein, sondern dass er Erleuchtung schenkt. Und wir haben uns auch damit beschäftigt, dass der Heilige Geist in uns Frucht bewirken möchte, dass da etwas wachsen soll. Vielleicht erinnert ihr euch an die letzte Predigt, wo ich dieses schöne Bild mit den Himbeeren gebracht habe. Vielleicht esst ihr lieber Kirschen. Aber bei allen Früchten wissen wir, da wächst was. Das ist nicht einfach da. Es braucht Zeit. So ist es in der Gemeinde, so ist es in unserem Leben. Die wenigsten Dinge sind einfach als Wunder da. Auch wenn wir das vielleicht manchmal erwarten. Aber Paulus sagt uns, dass der Heilige Geist in uns dauerhaft am Wirken ist, um unseren Charakter zu verändern, um Liebe zu verändern, um Disziplin zu bewirken, um Geduld zu bewirken. Und dass er das tut, damit in der Gemeinde wir nach dem Willen und dem Wesen Gottes leben können. Und heute möchte ich mit uns einen weiteren Aspekt betrachten, nämlich, dass der Heilige Geist uns Gaben gibt und uns beschenkt. Ich mal hier so ein, ich glaube, jeder von euch bekommt gerne Geschenke. Versuch mal da eins zu malen. Und ich möchte heute nicht ausführlich die Gabenlisten mit uns anschauen und darüber nachdenken, was die Gaben sind, sondern ich möchte gern das allgemeine Bild anschauen. Paulus hat im ersten Korintherbrief, wer sich gerne auswendig merken möchte, wo es um die Gaben im Neuen Testament geht, der muss sich eigentlich nur zwei Zahlen merken und vier Bücher. Das ist eigentlich interessant, gell? Es ist 1. Korinther 12 und Römer 12 und es ist Epheser 4 und 1. Petrus 4. An diesen vier Stellen werden die Gaben behandelt, im Neuen Testament, Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4 und 1. Petrus 4, im Wesentlichen zumindest. Und Paulus schreibt in Kapitel 12 bis 14, geht es dann schon noch weiter auch über die Gaben, schreibt er viel über die Bedeutung der Gaben für die Gemeinde in Korinth. Und vielleicht wissen das manche von uns, müssen wir uns bewusst machen, wir werden heute über 1. Korinther 12 nachdenken. Korinth war nicht unbedingt die Gemeinde, wo alles harmonisch und friedfertig abgelaufen ist. Und Paulus geht in diesen Kapitel 12 bis 14, geht er dann sukzessive mehr auf die Gemeindepraxis vor Ort ein. Aber er beginnt mit 1. Korinther 12, beginnt er eigentlich mit einem sehr allgemeinen Bild. Um uns das in Erinnerung zu rufen, die korinthische Gemeinde ist die Gemeinde, die so eine katastrophale Abendmahlspraxis hatte, dass Paulus gesagt hat, was ihr da macht, ist überhaupt gar kein Abendmahl. Ihr verachtet euch ja gegenseitig. Ihr seid lieblos miteinander. Der eine ist schon betrunken und der andere hat noch nichts, hat noch Hunger. Das kann man nicht Abendmahl nennen. Da könnt ihr 25.000 Mal sagen, ihr feiert Abendmahl. Aber wenn ihr euch nicht gegenseitig liebt, dann habt ihr kein Abendmahl. Sagt Paulus den Korinthern. Das ist eine katastrophale Gemeinde.
Das war die Gemeinde, wo die Leute miteinander gestritten haben. Ja, mich hat der Apollos und ich bin gehört zu der Gruppe von Paulus. Die hatten Gruppierungen, die haben miteinander gefightet. Das waren die Gemeinde, wo man vermutet, dass ja auch die unterschiedlichen sozialen Schichten sich ausgewirkt haben auf das Miteinander. Manche hatten eben viel, manche waren arme Schlucker. Das war die Gemeinde, wo Paulus auch sexuelle Unmoral ganz offen angeprangert hat. Und die Gemeinde, wo es dann sogar die Frage gab, ja, ist Jesus tatsächlich leiblich auferstanden? Und dieser Gemeinde schreibt Paulus über die Gaben. Und man muss sich das bewusst machen, er ist davon überzeugt, dass die Missstände in dieser Gemeinde nicht nicht die Wirkung hatten, dass die Gemeinde überhaupt gar keine Gemeinde mehr ist. Er sagt am Anfang vom ersten Korintherbrief, dass sie eigentlich nicht an der Gnade Mangel haben. Jedes Mal, wenn ich für euch bete, danke ich meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht, reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben, in eurer Mitte so nachhaltig bekräftigt, dass euch nicht eine von den Gaben fehlt, die er in seiner Gnade schenkt. Und jetzt in 1. Korinther 12 kommt er auf diese Gaben zurück. Und ich habe euch ganz bewusst diesen Text ausgeteilt und ich möchte ihn gerne einfach euch vorlesen, weil ich möchte diesen Text mit euch Stück für Stück durchgehen und einfach darüber nachdenken, was ist wichtig, wenn wir über Gaben nachdenken. Und der erste Vers in 1. Korinther 12 zeigt, dass Paulus gewusst hat, was in dieser Gemeinde vor sich geht. Manche vermuten, dass er eben ein Schreiben von ihnen bekommen hat mit Fragen, dass es also ein Antwortbrief ist. Andere sagen, er hat was gehört. Auf jeden Fall ist es so, ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt oder über den ihr redet, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreisen lassen, den Götzen zu dienen. Götzenbilder, die nicht einmal reden können. Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin: Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Es gibt verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, den sie uns zuteilen. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsicht in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer das Gesagte in verständliche Worte wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Paulus ist es wichtig, dass diese Gemeinde weiß, dass sie vom Heiligen Geist beschenkt sind. Und Paulus liegt gar nicht so viel daran, dass jeder Einzelne jetzt in dem Moment herausfindet, welche Gabe er hat. Das ist, glaube ich, unser Zugang seit einigen Jahrzehnten, dass wir denken, ich muss einen Gabentest machen, damit ich herausfinden kann, welche Gabe ich habe. Ich finde Gabentests gut. Ich habe Gabentests gemacht. Die fand ich ermutigend und hilfreich. Aber Paulus hat keinen Gabentest entwickelt. Es gibt ja auch andere Wege, wie man Gaben herausfinden kann. Zum Beispiel ausprobieren. Zum Beispiel andere um Rat fragen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass das mit diesen Gaben, dass es am Anfang, früher habe ich immer gedacht, ja, das ist dieses Päckli, oder? Das hast du dann bekommen und das trägst du jetzt mit dir rum. Aber ich finde, das Bild, was Paulus von diesen Gaben zeichnet, ist viel differenzierter und weiter und ermutigender und bereichernder. Aber zunächst mal geht es ihm gar nicht so sehr um die Gaben, sondern es geht ihm um den Geist. Und darum geht es ja auch uns. Dass wir verstehen, der Heilige Geist kommt in unser Leben, um uns zu beschenken. Und es ist vielleicht gut, dass wir uns das bewusst machen. Es liegt mir sehr daran, im ersten Vers, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst, sagt Paulus. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Und deswegen sind diese Texte auch wertvoll und wichtig für unser Leben. Und Paulus ruft den Korinthern in Erinnerung, dass sie nicht immer mit dem Heiligen Geist in Verbindung gelebt haben, sondern dass sie auch mal Götzen angebetet haben. Und er ruft es ihnen wahrscheinlich in Erinnerung, weil ekstatische Erlebnisse keine Besonderheiten des Heiligen Geistes sind und waren, sondern sie haben das damals auch erlebt. Es gab ekstatische Momente in diesen Götzentempeln. Und er weist sie darauf hin, dass sie ja mit ihrem Leben Götzen gedient haben. Götzen, die eigentlich nicht mal reden können. Und es gab damals in Korinth die Praxis, andere zu verfluchen. Und Paulus sagt zunächst mal, bevor er auf das kommt, was der Heilige Geist schenkt, die Gaben, sagt er, entscheidend ist, dass der Heilige Geist in dir das bewirkt, dass du sagen kannst, Jesus ist der Herr. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Vielleicht haben wir ein bisschen Mühe damit, diesen Satz so stehen zu lassen. Wir denken, ja, jeder kann sagen, Jesus ist der Herr. Aber das liegt daran, dass wir in einer anderen Zeit leben als Paulus. Paulus lebte in keiner Zeit, wo in jedem Dorf eine christliche Kirche stand. Und die Korinther, Korinth, war eine Stadt, wo es Götzentempel gab. Wir müssen uns ich vermute immer, dass das Gefühl, in dieser Gesellschaft zu leben, in etwa so war, wie wenn wir nach Saudi-Arabien ziehen würden. Christen waren damals in der Minderheit. Und dieser Satz, Jesus ist der Herr, ist wahrscheinlich eines der ältesten Glaubensbekenntnisse der Christenheit. Kyrios, Jesus, auf Griechisch. Jesus, Herr ist Jesus Christus. Und wer das ausgesprochen hat, der hat sich im Gegen, oder ja, der bestand die Gefahr, dass er sich gesellschaftlich ausgrenzt. Wer mal auf Wikipedia geht und nach Kaiserkult sucht, der wird dort den Abschnitt finden, in den Provinzen, also außerhalb von Rom, galt der Kaiserkult als Ausdruck der Loyalität gegenüber Rom. Wer ihn verweigerte, schloss sich damit aus der Gesellschaft aus und galt leicht als Hasser des Menschengeschlechts. Und vor allem Juden, die mit ihrem Monotheismus, also allein Jahwe ist Gott, hatten damit Probleme und Christen. Die Juden hatten den Vorteil, dass es ihnen erlaubt war, ihre Religion auszuüben. Die Christen waren damals eine Minderheit, eine Sekte, eine kleine Gruppe, Emporkömmlinge, die hatten nicht den Status dessen, dass sie es erlaubt waren, ihren eigenen Gott anzubeten. Und es war damals eben so, dass man mit diesem Bekenntnis, Jesus ist der Herr, sich gesellschaftlich ausgegrenzt hat. Dass man mit diesem Bekenntnis, Jesus ist der Herr, unter Umständen einige Jahre später auch sein Leben aufs Spiel gesetzt hat. Denn der Kaiserkult galt dann als Kennzeichen, steht jemand loyal zum Staat. Wenn er nicht loyal zum Staat steht und den Kaiser nicht verehrt mit Opfern, dann wurden Christen verfolgt und getötet, ausgegrenzt. Wo Christen das Kaiseropfer verweigerten, kam es zeitweise zu schweren Christenverfolgungen, steht auf Wikipedia.
Und das ist der Kontext, in dem Paulus schreibt, dass es eben zig Götter gibt, zig Religionen. Und dass das Christentum nicht Staatsreligion ist, sondern eine kleine Gruppe. Und er sagt, niemand bekennt sich zu dem Herrn Jesus Christus, außer der Heilige Geist hat es in ihm bewirkt. Denn sich zum Herrn zu bekennen, Jesus Christus, das hatte Konsequenzen für das Leben. Und ich glaube, das ist das, was wir uns wieder in Erinnerung rufen dürfen, dass es dem Heiligen Geist wichtig ist, uns Jesus groß zu machen. Dass es dem Heiligen Geist wichtig ist, uns in die Beziehung zu Jesus zu führen. Dass es dem Heiligen Geist wichtig ist, dass wir Jesus nachfolgen. Das ist elementar für Paulus. Und für Paulus gibt es eben keine Angst vor dem Heiligen Geist. Und auch kein Widerspruch zwischen dem Heiligen Geist und Jesus und dem Vater. Und wir finden in Römer 12, Vers 4 bis 6, 1. Korinther 12, Vers 4 bis 6, wir sehen halt den Römer. 1. Korinther 12, Vers 4 bis 6 finden wir ganz klar von Paulus aufgeschlüsselt die Lehre der Dreieinigkeit. Habt ihr das gemerkt? Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns alle wirksam werden. Also wir haben Gaben, Dienste, Kräfte, Gaben werden uns vom Geist gegeben. Die Dienste vom Herr zugeteilt und die Kräfte von Gott bewirkt. Der Herr ist natürlich Jesus. Also wir merken, für Paulus ist es überhaupt kein Problem, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, Gott als drei Personen und als Einheit zu denken. Aber er kommt nicht aus einem theoretischen Grund darauf zu sprechen, auf diese Unterschiede. Sondern er will uns damit vor Augen halten, dass Verschiedenheit und Einheit schon in Gott vorhanden sind. Das, was uns so Mühe macht in der Trinitätslehre, ist sehr wichtig. Dass wir uns klar machen, Gott ist auf der einen Seite verschieden, er offenbart sich in drei Personen. Jesus ist nicht der Vater und Jesus ist nicht der Geist. Da gibt's klare Unterschiede. Jesus stirbt für uns am Kreuz, nicht der Geist. Er ist verschieden, aber er ist trotzdem eins. Ganz deutlich wird es bei der Taufe von Jesus. Auch dort kommt die Dreieinigkeit vor. Denn als Jesus sich taufen lässt, kommt der Heilige Geist mit dem Bild von einer Taube vom Himmel. Und eine Stimme vom Himmel sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Vater, Sohn und Geist, die unterschiedlich sind, aber miteinander eins sind und deren Beziehung von was geprägt ist? Von Liebe. Dies ist mein geliebter Sohn. Jesus sagt später, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Aber er sagt nie, ich bin der Vater. Und deswegen erinnert uns zunächst Paulus mit dieser Lehre der Dreieinigkeit daran, dass wenn wir vom Geist reden, dass wir von niemandem anders, dass es nicht zu unterscheiden und zu trennen ist von dem, was der Herr in uns bewirken möchte, durch uns bewirken möchte. Und dass gleichzeitig mit dem Geist auch der Vater da ist und in uns und mit uns und durch uns wirkt. Und es hält uns auch vor Augen, dass diese Gaben, diese Fähigkeiten, die Gott uns gibt durch seinen Geist, dass die nicht einfach nur für uns da sind. Es betont Paulus im Vers 7. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise.
aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Wir haben also bei diesen Gaben drei Aspekte, die wir bedenken müssen. Sie sind nicht einfach Fähigkeiten, die wir uns selbst erarbeitet haben, sondern sie sind uns vom Geist gegeben. Der Heilige Geist gibt uns, sagt Paulus, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Geistliche Gaben sind Auswirkungen des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wer sie benutzen will, muss den Heiligen Geist ehren und achten. Der Heilige Geist ist Gott, also lass ihn uns auch wie Gott behandeln. Er kommt zu uns und seine Auswirkung ist, dass er uns etwas gibt. Aber nicht, dass wir es nur für uns haben, sondern Gaben sind dafür da, dass wir geben können. Wir haben, um andere zu beschenken. Beschenkt, um zu beschenken. Und ich habe euch ganz bewusst unten drei Verse aus diesen anderen Gabenstellen abgedruckt. Aus Römer 12, Vers 5. Genau da geht's wieder um die Gaben und da schreibt Paulus, genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Das ist eigentlich genau das Gleiche, was Paulus im Vers 7 sagt, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Oder Epheser 4, Vers 12 bis 13. All die, die Gaben haben, sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Und in 1. Petrus 4 schreibt Petrus, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise geschenkt hat. Ist er mich fasziniert eigentlich, wie Gott von uns denkt, wie Gott mit uns umgeht. Er sagt nicht nur an Pfingsten, ich erfülle mein Versprechen und ich komme in euer Leben. Er sagt zu uns, ja, ich will an Pfingsten, das hatten wir an Pfingsten. Er kommt in diese Welt, er kommt in unser Leben, er wohnt in uns. Wir dürfen sein Tempel sein, sagt Paulus im 1. Korintherbrief. Das ist allein, ist ja schon mal eine Wertschätzung. Aber er sagt auch, ich befähige euch, dass ihr Bedeutung habt in dem, was ich in dieser Welt tue. Ich befähige euch, ich gebrauche euch. Dass Gott nicht sagt, ich mache das alleine. Allein auf übernatürliche Weise. Und ich finde, es gibt keinen Weg, dem zu entgehen. Und vielleicht denken wir, ah, jetzt geht's um Mitarbeit und ich muss. So denkt Paulus nicht, sondern er versteht, wenn der Heilige Geist mich befähigt, wenn er mir gibt, dann, dass ich geben kann. Nicht, ich muss was geben, was ich gar nicht habe, sondern ich habe ja. Und von dem, was ich habe, darf ich geben. Ich bin beschenkt. Ich bin gewollt. Er will mich gebrauchen. Und Paulus unterstreicht diesen Gedanken mit diesem Bild vom Leib Christi. Und wir hatten das schon manchmal. Niemand von euch kann sein Ohr abnehmen und sein Ohr nach vorne schicken, sondern Ohren brauchen den Kopf. Und wir brauchen die Augen. Ich habe mir heute Morgen überlegt, wie wäre das, wenn ich blind wäre? Wie würde ich denn erkennen, ob Früchte verschimmelt sind? Wir brauchen ja unsere Augen. Wir brauchen nicht nur den Mund zum Kauen, sondern wir brauchen unsere Hände. Und dieses natürliche Bild, was jeder von uns nachvollziehen kann, unser Körper funktioniert als Einheit und ist doch unterschiedlich. Und dieses Bild, sagt Paulus, das gilt für die Gemeinde, das gilt für dich. Du bist wertvoller und wichtiger Teil dessen, was Gott in dieser Welt tut. Und du musst es nicht durch dich, aus dir heraus bewirken. Du musst nicht selbst dir Bedeutung geben, sondern Gott gibt dir, damit du geben kannst. Und du hast schon Bedeutung, weil er dir ja schon gegeben hat. Es gibt niemanden, dem Gott nicht gibt. Der Heilige Geist gibt nicht jedem die gleichen Gaben. Aber es geht ja nicht darum, dass wir in unserer Unterschiedlichkeit uns gegenseitig Konkurrenz machen. Es geht nicht darum, dass wir uns in unserer Unterschiedlichkeit beweisen, dass ich es besser kann als du. Sondern es geht darum, dass wir gemeinsam zusammenwirken. Es ist ein Geist, der uns die Gaben gibt. Und es ist dieser eine Herr, dem wir dienen dürfen, der uns den Auftrag zum Dienst gibt. Und es ist dieser eine Gott, der mit seiner Kraft in unserer Mitte am Wirken ist. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der Gemeinde, der ganzen Gemeinde. Ich habe das vorhin erwähnt, Paulus geht da sogar noch darauf ein. Er sagt es in Vers 13, also nach dem Text, den ich euch abgedruckt habe, sagt er, denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklave oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Sklaven waren damals eigentlich nicht viel wert. Sie waren nicht wertlos. Aber sie waren nicht viel wert. Sklaven waren nicht frei. Juden und Griechen und Heiden hatten eigentlich wenig miteinander gemeinsam. Und Paulus sagt, in der Gemeinde nivellieren sich diese Unterschiede. In der Gemeinde kommt es nicht darauf an, ob du Großgrundbesitzer bist oder Kartoffelernter oder Spargelstecher oder Erdbeerpflücker. Sondern in der Gemeinde kommt es darauf an, dass ihr alle, egal welchen sozialen und gesellschaftlichen und finanziellen Hintergrund ihr habt, Teil von Gottes Gemeinde seid. Und das bewirkt Gottes Geist in euch. Und die Unterschiede, die wir aneinander erkennen, sind nicht dazu da, dass wir uns aneinander aufreiben. Die Unterschiede und Verschiedenheiten, die wir mitbringen, sind vom Gottesgeist gewollt. Es muss nicht jeder beten, so wie ich bete, oder denken, so wie ich denke, damit Einheit in der Gemeinde geschieht. Einheit in der Gemeinde ist auch nicht ein Thema von Einigkeit. Einheit ist eine Frage, wem folgen wir nach? Wer herrscht? Einheit geschieht, ist von Gott geschenkt, weil er uns zu einer Einheit gemacht hat. Und wir sollen diese Einheit widerspiegeln. Weil wir seine Kinder sind, weil wir Teil seines Leibes sind, weil wir Teil seiner Gemeinde sind. Es gibt eine Taufe. Aber es gibt Unterschiede in der Gemeinde. Und die sind von Gott gewollt. Unterschiede sind nicht die Einladung zu gegenseitigen Machtspielen, sondern dazu da, dass einer dem anderen helfen und ihn unterstützen und dienen kann. Und dann erst geht Paulus auf die unterschiedlichen Gaben ein. Und er nennt an dieser Stelle 9 Stück. Er sagt, dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsicht in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gottes Geist eingegeben sind, und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Was Paulus hier anspricht ist, und es ist wichtig, dass wir das verstehen, ist nicht, dass die Leute, die keine Gabe des Glaubens haben, nicht glauben können, sondern er meint da zum Beispiel Leute, die einen besonderen Glauben haben, die besonders starken Glauben haben. Das kann eine Gabe des Geistes sein. Und das heißt, dass derjenige dafür zuständig ist, die anderen in der Gemeinde zu ermutigen und nicht zu sagen, ja, was seid ihr alles für Kleingläubige, schaut meinen Glauben an, ich bin der große Gläubige hier und ihr seid alles so Zweifler. Nein. Und er sagt, hey, das ist einer, der hat von Gott die Fähigkeit bekommen, ihm viel zuzutrauen, mehr zuzutrauen. Er sagt, hey, Gott sorgt für uns. Ich bin ganz sicher, dass Gott uns nicht fallen lässt. Ich bin ganz sicher, dass wir in Gottes Hand sind. Und dass die, die zweifeln, ermutigt werden. Und dann gibt's andere, die haben die Gabe, Worte der Weisheit zu sprechen. Und es ist nicht so, dass die anderen keine Aufgabe hätten, darüber nachzudenken, was ist weise. Wenn ihr die Sprüche lest, dann sagt er, die Furcht Gottes ist Anfang der Weisheit. Und ich lese momentan jeden Tag ein Kapitel der Sprüche, weil das hat 31 Kapitel. Es ist faszinierend, was man da lernen kann, wie viel Lebensweisheit darin steckt. Davon spricht Paulus nicht, aber er spricht davon, dass es Menschen gibt, die besondere Gabe haben. Nicht um sich von anderen hervorzuheben, sondern mit der Gabe anderen dienen zu wollen. Und so geht's auch mit diesen anderen neuen Gaben, auch mit der Gabe der Zungenrede. Und das ist ja dann die Gabe, auf die er in Kapitel 14 relativ stark eingeht und wo man dann merkt, hey, die soll nicht trennen, sondern sie soll ermutigen und einen. Ich habe die Gabe der Zungenrede nicht. Aber ich fände es schön, wenn jemand in unserer Gemeinde die hätte. Wie wir damit umgehen würden als FEG, hui, la, la, la. Wenn der Heilige Geist meint, wir hätten das nötig. Ich glaube nicht, dass die aufgehört hat. Es gibt ja so eine Auslegung, das glaube ich nicht, dass diese Gaben aufgehört haben. Es hört erst auf, der Heilige Geist ist frei darin, die zuzuteilen. Da können wir mit unseren Begrenzungen, mit die Regeln, die wir aufstellen, an die muss sich der Heilige Geist nicht halten. Aber die Gabe der Zungenrede ist dazu da, um andere zu ermutigen, nicht um Chaos zu stiften, nicht um eine Elite zu identifizieren, nicht um Verwirrung zu stiften, sondern um zu ermutigen, um aufzubauen. Und als hätte er es nicht schon mal gesagt, wiederholt Paulus am Ende nochmal, das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Gaben sind freie Entscheidungen des Heiligen Geistes. Gaben sind Auswirkungen dessen, dass der Heilige Geist in uns lebt. Gaben entbinden uns nicht von unserer Verantwortung. Gaben entbinden uns nicht zu lernen, wie man damit umgeht, auch als Gemeinde umgeht. Gaben sind aber keine Belohnungen. Keine besonderen Segnungen für Leute, die schon sehr weit gewachsen sind. Keine Auszeichnungen für die geistliche Elite und die anderen sind das Fußvolk. Es gibt keinen in der Gemeinde, von dem wir sagen können, dich brauchen wir nicht. Es gibt keinen, dessen Gabe zu gering ist, dass er Bedeutung hätte. Vielleicht kennen wir das aus unserem Leben. Dass uns irgendjemand mal gesagt hat, du bist überflüssig. Dich kann ich hier nicht gebrauchen. Vielleicht erinnert euch daran, für mich ist dieses Wort Krummfuß. Beim Fußball war für mich so ein Stichwort, wo mir immer wieder vermittelt wurde, mit dir können wir kein gescheites Team aufbauen. Und so ist es in unserem Leben. Manchmal ist es eben so, dass Leute uns sagen, mit dir können wir nichts anfangen. Du bist immer der Letzte, der ins Team gewählt wird. Bei Gott ist es nicht so. Er sagt nicht, du bist überflüssig, du kannst gehen. Dich kann ich nicht gebrauchen. Sondern ich brauche dich. Ich baue mit dir. Nicht an dir vorbei. Nicht ohne dich. Meine Gemeinde, sondern durch dich, mit dir, in dieser Gemeinschaft. Nicht du alleine. Sondern gemeinsam sind wir der Leib Christi. Aber du bist Teil davon. Vielleicht ist das nicht neu für uns, aber vielleicht ist es eine Ermutigung, uns auch auf diesen Aspekt des Heiligen Geistes in unserem Leben neu einzulassen. Und vielleicht geht es gar nicht so sehr darum, dass ihr einen Gabentest macht, sondern vielleicht geht es darum, dass ihr den Heiligen Geist bittet, zeig mir, welche Gaben du mir gegeben hast. Zeig mir, wo ich mich einbringen kann. Zeig mir, warum ich wichtig für deine Gemeinde bin. Lass mich Teil dessen sein, was du, Herr, was du, Vater, was du, Heiliger Geist, in dieser Welt tun willst. Denn der Heilige Geist bewirkt Erleuchtung. Nicht ohne uns, aber wir tun es auch nicht alleine, sondern durch die Gemeinde, durch die Verkündigung. Der Heilige Geist kommt, um in uns Veränderung zu bewirken, dass wir nicht die gleichen bleiben, die wir sind. Und der Heilige Geist kommt, um uns zu beschenken, damit wir beschenken können. Nicht, dass wir aus dem Mangel investieren, sondern aus der Fülle nehmen können und geben können. Ich möchte gern beten. Vater, ich möchte dir danken für diese Erinnerung und dieses starke Bild, das du uns bewusst machst, dass wir beschenkt sind. Heiliger Geist, es tut mir so leid, dass ich immer wieder damit zu kämpfen habe, deine Gegenwart zu berücksichtigen und auch zu schätzen und dich zu suchen, mit dir zu reden. Und du gibst Gaben, du bewirkst was in uns. Du bist am Wirken in meinem Leben, im Leben aller, die hier sind. Und wir wollen diese Gaben suchen und nutzen, wir wollen sie einsetzen. Wir wollen Menschen sein, die andere beschenken mit dem, was du uns gegeben hast. Und Heiliger Geist, wir wünschen uns, dass wir ein Ort sind, wo andere beschenkt werden, wo sie merken, hier bekomme ich was, was ich woanders nicht bekommen kann. Weil hier du am Wirken bist. Weil sich das, was ich hier erlebe, nicht einfach erklären lässt mit dem, was Menschen haben. Wir wollen keine Gemeinde sein, wo man alles erklären kann. Wir wollen Gemeinde sein, wo die Leute staunen und sagen, aha, so bist du, Herr. Wirk du, Heiliger Geist, mit deiner Kraft in uns und durch uns und in unserer Mitte.